Also, wir sind im Johannes 1, Vers 29. Moment. So, haben wir jetzt gesehen, dass Johannes halt so beschreibt, dass Jesus Gott ist. Ne? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So, und dann erklärt er später, dass das Wort halt Jesus ist. So, und das ist halt eine ziemlich coole Stelle, also gerade für Christen, die sich halt nicht sicher sind, ist Jesus nur Gott oder erzählen das irgendwelche Sekten? Also die Bibel sagt das an mehreren Stellen. So, von daher ist das ziemlich cool. So, und dann hat Johannes der Täufer sein Zeugnis über sich gegeben. Er hat gesagt, nee, weil die Pharisäer waren da und haben so gesagt, na, bist du der Messias und so, auf den wir so lange gewartet haben? So, willst du nicht mit uns unsere Kirche weiter aufbauen und zur Weltreligion machen? Und er dann so, nee, ich bin nicht der Messias, auf den ihr wartet, ich bin einfach nur so ein, wie war's, die Stimme eines Rufenden in der Wüste oder sowas? Ja, genau. So. Und ich ebne den Weg für den Messias. So. Dann lesen wir mal Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes den Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbaren würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, also Gott, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag, da stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und zu der Zeit hier, ihr müsst euch vorstellen, so ein, weißt du, die Juden hatten ihre regelmäßigen Gottesdienste und ihre regelmäßigen Feiern und hier das Passa und das Laubhüttenfest und irgendwelche anderen religiösen Dinge. So, und die ganze Schrift im Alten Testament bezieht sich eigentlich nur auf den Messias, der kommt, der Retter, der die Menschen endlich wieder zu Gott zurückführt. Ne? So, und so, und alle warten auch auf Jesus. So, und nun ist endlich der Tag da, wo Jesus erscheint und sagt, hier bin ich, und ab jetzt werdet ihr wieder zu Gott kommen. So, und Johannes sieht ihn und sieht ihn nicht als großen, erhobenen Gott oder als, ja, keine Ahnung, unnahbar. Er sieht ihn als das, was er, ist auf der Welt. So, als ein Lamm, als ein Tier, das kommt, um geschlachtet zu werden. So. Und das ist ziemlich krass, weil die Pharisäer, wie wir davor gelesen haben, die warten auf den Messias, aber nicht als ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, um wieder zu sterben, sondern die warten auf den Messias, der halt ihre Kirche aufbaut, so dass die ganze Welt unterdrückt wird, so wie es die katholische Kirche früher gemacht hat, in Kreuzzügen und so weiter. So, du bist nicht Christ, dann wirst du getötet. So, was sind, Johannes kriegt hier einen Geist von Gott. So, lesen wir weiter. Vers 37. Und die beiden Jünger, die hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, da sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, der war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Und am folgenden Tag, da wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folgt mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann was Gutes aus Nazareth kommen? Philippus spricht zu ihm: Kommen Sie. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Falschheit ist. Nathanael, wie wird er eigentlich gesprochen? Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, da sah ich dich. Und Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sag euch, künftig, da werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus ist 30. Und Jesus war bis dahin der Sohn von Mama und Papa, war Arbeiter und hat gearbeitet fürs Brot, Sohn, und ja, war im Tempel und sonst im Mischte. Es war eine Zeit, wo er ranwachsen musste, um zu lernen, um zu sehen, um die Prüfung zu bestehen, um bereit zu sein für den Dienst, weshalb er überhaupt auf die Erde gekommen ist. Und das darf man nicht vergessen, Jesus hat nicht gesündigt in der Zeit. Also er war perfekt, aber der Vater hat trotzdem eine Zeit für ihn festgesetzt, ab da geht's los. Und die 30 Jahre sind super wichtig. Er war auch in den 30 Jahren bestimmt ein absolutes Zeugnis, so für die Menschen um ihn drumherum. Ne? Hat sein Leben schon was bewirkt. Und in unserem Leben ist es halt genau das Gleiche. Wir kommen zu Jesus, wir gehen in unser Leben hin und sagen: Ich will das neue Leben haben, ich will, dass du mich füllst, ich will, dass du mir deinen Plan zeigst und will benutzt werden. Und dann lernst du erstmal Gott kennen und die Schrift und du wächst in ihm und erfährst seine Liebe und Gnade. Und um Liebe und Gnade zu verstehen, dauert schon seine Zeit, bis es Klick macht und du merkst so: Mann, Gott ist überhaupt nicht, liebt mich so, wie ich bin. Und ich glaube persönlich, dass Gott für jeden Christen, für jeden von seinen Kindern einen Plan und eine Berufung hat. Das muss jetzt nicht sein, dass man Straßenevangelist und tausend von Leuten zu Jesus führt in seinem Leben oder sonst was. Es kann auch sein, dass du auf Arbeit bist und die Menschen dort dadurch, dass du Zeugnis bist, berührst, weißt du, und vorbereitest für den Straßenevangelisten oder was weiß ich. Gott gibt uns halt viele Aufgaben, ich glaube, es wird oft in Gemeinden verkannt, wie groß unser Einfluss ist, dadurch, dass wir in der Welt leben. Es ist so ein Riesensegen für die Menschheit, dass die Christen noch da sind. Weil wir das Licht der Welt sind. Und kurz vor der Entrückung, also bei der Entrückung, werden alle Christen weggenommen. Und dann wird die Welt das erste Mal ohne Licht sein. Weil der Heilige Geist ist nicht da, Jesus ist nicht da und wir sind nicht da. Und deswegen wird es auch die Trübsal sein in den nächsten 7 Jahren. Weil wenn kein Licht da ist, dann ist es dunkel. Und die Menschen wissen nicht mehr, was gut und böse ist und sind blind. Und deswegen kommt auch der Antichrist so schnell in die Macht. Ne? Gott hat eine Zeit für uns. Und es ist halt manchmal schwer zu warten. Wir waren ein Jahr hier und nichts ist passiert. Wir waren 5 Jahre in Leipzig und haben gewartet und Gott hat mir bei der Bekehrung schon den Ruf gegeben, du wirst eine Gemeinde gründen, du wirst ein Pastor und ein Hirte sein. Und ich bin rangewachsen, hab gewartet und jedes Jahr habe ich gefragt, wann denn, wo denn, los jetzt. Es gibt eine bestimmte Zeit und wenn die da ist, dann empfangen wir auch die Kraft und die Macht und auch den Einfluss unter den Menschen, um halt das zu tun. Das ist ziemlich cool. Jesus ist jetzt soweit. Jetzt heißt es, leg los. Und was passiert als erstes? Erstmal wird Johannes von seinem Job abgesetzt, von Gott. Jetzt ist Jesus da und er tauft mit dem Heiligen Geist. Johannes hat zwar weiter getauft und seine Jünger haben, als Johannes gestorben ist, der Täufer, haben noch so eine Art Sekte gegründet. Und es gibt auch jetzt noch im Bereich Israel Anhänger von Johannes dem Täufer, die im Wasser tauchen und so ein Kram. Also das hat nicht aufgehört. Aber aus Gottes Sicht, Johannes hat den Grund gelegt und den Weg geöffnet. Und Johannes der Täufer hat das gewusst. Und jetzt ist Jesus dran, nicht mehr mit Wasser zu besprenkeln, sondern Menschen zum ewigen Leben zu führen, damit sie getauft sind im Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und das nächste, was passiert, als Gott den Jesus jetzt ins Amt setzt, Jesus kriegt Leute, um die er sich kümmern muss. Er wird ein Hirte. Er macht nicht diese riesen Wunder als erstes, sondern er kriegt Menschen ans Herz gelegt, die er lernen und leiten muss. Also eigentlich ist er jetzt erstmal ein Pastor, ein Gemeindegründer. Und er kriegt ein paar Chaoten. Die Jünger waren alle ziemlich verrückt. Lies mal weiter. Wo war man? Ja, super. Na da. Über die Jünger erzähle ich jetzt nicht viel, weil, über die wollen wir noch genug haben. Johannes, Kapitel 2. Und am dritten Tag, da war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu, die war dort. Aber auch Jesus, der wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Muss ich mal das Bild vorstellen. Da ist jetzt eine Hochzeit. Alles schick angezogen. Wir waren ja jetzt in Leipzig und auf einer Hochzeit. Ich mag keinen Schlips und doch keine Lackschuhe Und wenn du auf eine Hochzeit gehst, dann ist es immer schwer für mich, irgendwie trotzdem was anzuziehen, was halt gut aussieht. Ich hab's heute noch an. aber es ist halt ein besonderer Tag für die zwei, die heiraten. Und da steht dann die Braut und da sind die Gäste und manche sitzen da und denken, wann gibt's Essen? Andere sitzen da, wann kann ich weg? Wird dann noch lange predigen und die Braut sitzt da und der Bräutigam und auch die denken die ganze Zeit wann können wir nach Hause? Und auf der anderen Seite ist es auch wie ein Zauber, weil selbst für die Leute, die nicht an Jesus glauben, es ist halt das Bild für uns mit Jesus. Wenn wir in den Himmel kommen, passiert genau das. Es gibt eine Hochzeit, wir sind seine Braut. Und jetzt stehen die da auf der Hochzeit, Massen an Leuten, eine Riesenparty. Und Jesus steht da mit seinem Fischer, dem Petrus, und mit den anderen Chaoten, die Mama ist total aufgeregt, weil sie anscheinend hier das managt, und jetzt kommt der erste Praxistest für die Jünger. Vers 6. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge. Nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Wir haben was ausgelassen, sorry. Vers 3. Und als es an Wein mangelte, da spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde, die ist noch nicht gekommen. Und seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Jetzt glaube ich nicht viel dazu sagen. Deine Mama und dein Paar, ne? Jesus ist Gott, und die sollen sich da besaufen. Und er sagt ihr auch das ist eigentlich nicht das, warum ich hier bin, Wein zu zaubern, damit Leute Spaß haben. Aber trotzdem ist er unterwürfig. Und er tut's. Vers 6. Zwar war dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie betrunken sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Ich meine, Jesus hat so viel, wie die Bibel sagt, bis dahin noch kein Wunder gemacht. Außer, dass ein Taube auf ihn kommt und bleibt. So, Guru. So, und, aber sonst noch kein Wunder, nichts. Und die Jünger stehen da und glauben einfach nur, es ist der Messias. Haben also auch noch kein Wunder gesehen, seine Macht, die er von Gott hat. So, die Ma weiß das, weil die hat ihn großgezogen. Aber stell mir vor, so ein, da stehen jetzt diese Krüge mit Wasser und die Diener dort und Jesus, seine Jünger neben ihnen und beobachten alles so und stellen das Wasser hin und fragen sich, was macht er jetzt hier mit Wasser und so? Und Jesus macht irgendwas, keine Ahnung, oder gar nicht, so und sagt, naja, dann bringt zum Speisemeister. So, ich meine, es muss schon verwirrend gewesen sein. So. Und was?
Der Sinn ist doch eigentlich gar nicht, wenn die Mutter sagt, hier, mach das mal, wir haben hier gerade ein Problem, dann mach das, weil es deine Mutter sagt, aber es ist doch noch gar nicht deine Zeit, aber dann macht es trotzdem, dann hat es sich noch dann.
Genau.
So. Obwohl es noch gar nicht interessiert ist.
Weil er halt so ein, weißt du, er hat nie gesündigt gegen das Gesetz. Mhm. So, und Gott sagt halt, ehre deinen Vater und deine Mutter, außer es gegen Gott. Mhm. So, und laut Bibel ist es nichts Schlimmes, Wein zu trinken, so, und weißt du, so, und soll sich halt nur nicht besaufen, wie blöd, so, und, so, und ich meine, weil dich halt nicht mal eine Kontrolle hast, so, und, aber, es ist das gleiche Bild, so, und, was wir zum Vater haben, so, und, ich meine, was, wir sind seine Kinder, so, und das heißt, wir haben ihn zu ehren und ihm zu vertrauen, selbst in Situationen, wo es uns nicht passt, so, und wenn der Vater spricht, tu das, dann ist es besser, das zu tun. Du hast zwar die Wahl zu sagen, nee, mach ich nicht. So, aber wenn du ihn erst und ihm vertraust, dann tust du es. Und ich meine, Jesus hatte im Endeffekt keine Wahl, weil hätte er gesagt, nee, Mama, tu ich nicht. So, dann hätte er gesündigt. So, und jedenfalls das Riesenwunder passiert, das ist Wein. Ich finde es eine tolle Gabe. So, und es ist Wein geworden. So, und ich keine Ahnung, warum er nicht nur guten Wein macht, oder den besten, den man kriegt, sondern, aber, für mich ist das ein Bild halt, so ein, weißt du, wir sind die Tongefäße, sagt Gott. So, und wir werden gefüllt mit dem Heiligen Wasser, mit dem Heiligen Geist. So, immer wenn man im Alten Testament Wasser liest, dann ist der Heilige Geist damit gemeint. So, und, also, wird auch im Neuen Testament an manchen Stellen erklärt. So, was sind so, und es ist halt total toll zu sehen, wenn du mit dem Geist gefüllt bist, so, dann entstehen halt Früchte in deinem Leben. Weißt du? So, und manche Früchte sind voller als andere, so, und besser als andere. So, aber wenn du mit dem Geist gefüllt bist, so, dann und du willst das, dann will, sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Die Reben sind das, was man bei Aldi kauft. So, und der Weinstock ist das, was im Boden ist. So, und wenn, solange ihr an mir bleibt, so, dann werdet ihr größer und saftiger und viel Frucht bringen. So, von daher, bitte Gott um Frucht und die wird passieren, weil dafür ist der Geist da. Naja, jedenfalls, pass auf. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa, und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten ihm. Und danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Und das Passa der Juden war nah, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen, Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern, den Wechseln, verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Weißt du, die Bibel sagt doch, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und zu der Zeit früher, was halt so, hat es den Tempel und den Vorhof, wo geopfert wurde und so weiter. So, Und im Tempel selber war ein heiliger Raum, so mit Weihrauch und Krams, so. Und in diesem heiligen Raum war ein dicker Vorhang, ich glaube 2 Meter breit, 12 Meter hoch und lang, so ein, mit Stahl drinne. So, und hinter diesem Riesenvorhang war das Allerheiligste. Da war die Bundeslade und da durfte nur einmal im Jahr ein Hohepriester rein, so, und den bespritzen für was weiß ich. So. Und als Jesus bei Golgatha saß und gestorben ist, da ist was passiert? Der Vorhang. Dieser riesengroße, mit Stahl und Gold besetzte und verflochtene Vorhang ist einfach zu wissen. So. Und das war ein Bild dafür, dass ab dem Zeitpunkt an jeder Mensch jederzeit ins Allerheiligste gehen durfte. Ein Riesenbild, was da passiert ist. So. Und weißt, und jetzt sind, bei Jesus hat gesagt, ich werde diesen Tempel abreißen und 3 Tage werde ich einen neuen aufbauen. Mhm. Ne? Und die Pharisäer und Juden damals und auch die Jünger haben es nicht verstanden, was er meint. Mhm. So. Aber er meinte damit so, nicht mehr dieses weltliche Gebäude wird der Tempel sein, wo ich wohne, sondern ihr Menschen werdet der Tempel sein, wo ich wohne. Mhm. Deswegen hat er nach 3 Tagen, als er wieder auferstanden ist, einen neuen Tempel aufgebaut. Mhm. So, wir sind der Tempel also. Und in uns ist es sauber und heilig, weil der Geist in uns wohnt. So, und Jesus möchte, dass wir, weißt du, du kannst nicht ins Allerheiligste kommen mit deinen guten Taten, mit Geld oder mit irgendwas. So. So, und du kannst nicht deine Christenheit nehmen, um reich zu werden im Namen Jesus. So. Jesus möchte, dass seine Liebe Gnade bleibt. Und Gnade ist ein Geschenk, das man nicht verdient. So. Und guck dir an, was die Leute gemacht haben. Deswegen hat er auch den Tempel abgerissen. So. Die saßen da und haben, weißt du, eigentlich war es so geplant, dass jeder so ein Schaf, das er findet oder hat, oder ein Rind, oder wenn er kein Geld hat, eine Taube, die flogen überall rum, so hat, um für seine Sünden Vergebung zu erlangen. Aber irgendwann ist es halt so passiert, wie es beim Menschen immer so ist, so, dass die Pharisäer, diese geistlichen Leiter von dieser Kirche, ne, der Juden, so halt gesagt haben, eure Türe sind nicht rein genug, guck mal, da ist ein Fleck, oder da ist das, oder da ist das. So, wir organisieren das, und ihr könnt es bei uns kaufen. Und zu echt viel Geld. So, und also konnte auch nicht mehr jeder für seine Sünden Vergebung erlangen. So, und es war einfach nur noch ein Marktplatz, um reich zu werden im Namen Gottes. Und Jesus kommt hin und wirft es um, genauso wie zu Luthers Zeit, so, als die katholische Kirche noch so drauf war, dass sie diese Briefe verteilt hat und so. So ein, ist so ein, ja, habt ihr den Film gesehen? So ein cooler Film. So ein, und ich meine, dieses kleine Mädchen oder diese Mutter halt von dem Mädchen, so die da hingeht und halt für ihre Tochter diesen Schein kauft, so dass sie erlöst ist. Mhm. So und Luther kommt, gibt ihr das Geld zurück, reißt es und zerschmeißt es und sagt, das ist Müll. Mhm. So, Jesus ist dafür bezahlt. Er hat dafür bezahlt. So, und genau das macht Jesus hier so im größeren Stil. Vor viel mehr Leuten. Und es gab eine Revolte durch ihn. So, lesen wir weiter. Wo hat er seine Geißel? In Vers 15, genau. Also macht sich eine Peitsche und rastet da richtig aus. So. Vers 17. Seine Jünger dachten aber dran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Achso. Übrigens, das mit der Geißel und dass Jesus da wirklich rumschreit, so, und die vertreibt und alles voll Wut so umschüttet und so. Ich meine, das zeigt uns schon, dass Gott nicht unbedingt geplant hat, dass wir Christen so eine Smileys sind. So eine Blumenkinder, die durch die Gegend rennen und nur lächeln und sagen, Peace. So, ich meine, Gott möchte, dass wir natürlich sind und manchmal heißt es halt auch ernst zu sein. So, ich sag's mal, so, weil ich kenne Vers 18. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihm, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden Und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, da dachten seine Jünger dran, dass er ihnen gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, da glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihm nicht an, weil er alle kannte. Schon cool, oder? Das weil er alle kannte, naja. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. So, damit machen wir jetzt Schluss. Aber die Bibel sagt, so ein Versuche mit jedem Frieden zu halten. So, aber auch nicht schlimm, wenn es klappt nicht mit jedem. So, und die Bibel sagt an einer anderen Stelle so, hey, du sollst nicht dem Menschen gefallen, sondern Gott. So, und Jesus gibt uns dann ein riesen Vorbild. So, weil ich kenne das von mir, Gott gibt mir irgendeinen Auftrag, ich muss das machen und gehe dann los und denkst so, Mann, die Leute werden mich blöd halten. So, oder werden denken, so wenn ich auf der Straße gehe, jedes Mal, ich habe zwar die Gabe zu evangelisieren bekommen, also wenn es nicht tut, dann brennt irgendwas in mir, ich muss es tun. So, aber jedes Mal, wenn ich rausgehe, habe ich Angst, mit jemandem zu reden, weil ich denke, oh Mann, der wird mich auslachen oder der wird denken, ich spinne oder ich bin nicht gut genug oder was weiß ich. So, weil ich von Natur aus halt den Menschen gefallen will. So. Aber es ist viel, viel wichtiger, dass wir Vertrauen haben, nicht in Menschen, sondern in Gott. So, und dass wir halt sagen, hey Mann, so, du weißt alles, du weißt meinen Ausweg, du weißt, wie die Leute denken hier, so, ich will dir folgen, und zwar so, wie du das willst und wie du das denkst. So. Weil, so, lass uns beten. Ja, ich danke dir, dass ich noch ein bisschen was bekommen habe, während. Ja, ich bitte dich, dass du uns hilfst, einfach auf dich zu sehen, nicht auf Menschen, dass du uns hilfst, dass wir uns freuen können an dem Geschenk, das du uns gegeben hast. Ich meine, du hast uns frei gemacht und du hast zu viel dafür bezahlt. Das ist wunderbar. Einzigartig. Und es ist eine Ehre, dir zu folgen. Ich will jeden, dass du uns alles segnest, dass wir einfach dich erleben, jeden Tag, den wir gehen, dass wir einfach nur wissen können, dass du hier bist mit uns. Ja. Und dass du uns Geduld gibst für das, was du brauchst. Wir sollen Schritt für Schritt gehen. Ich will, dass du uns den nächsten Schritt zeigst. Dass wir, ja, in deinem Willen stehen. Gib uns auch Demut über den Menschen, die du über uns gestellt hast. Manchmal ist es gar nicht leicht, gerade wenn man mit seinem eigenen Glauben dagegen erzählt. Bitte gib uns dann Weisheit, was wichtig ist und was dran ist. Und, ja, wir wollen deine Diener sein, zu gelegener und ungelegener Zeit. Ich weiß, im Endeffekt wird es in diesem Zeugnis für andere sein. Ich liebe dich und ich danke dir, Herr.